The internet is an amazing place.
In fact, here at the federal government, we think it's a little too amazing. That's why we've developed Sensodyne.
With Sensodyne, the government can decide what we can and can't do online. From what we buy, to how we communicate, to accessing information.
Our technicians simply rub Sensodyne into every internet cable in the country.
Sounds impossible.
Only if you listen to the experts, and with Sensodyne, you won't be allowed to. After all, we don't want what happened in Iran to happen here.
Election rigging?
No, people finding out about election rigging. Good, clean internet censorship with Sensodyne.
Tell Kevin Rudd, no internet censorship.
Na, wissen Sie, das Hauptthema ist schon der Westerwelle. Herr Westerwelle, ja, Sie haben recht. Es gibt Hartz-IV-Betrüger. Es gibt auch kriminelle Polizisten. Sollen wir deswegen Polizei abschaffen? Es gibt Politiker, die nicht gut funktionieren. Sollen wir die Demokratie abschaffen? Es gibt Kinder, die nicht gut funktionieren. Sollen wir die auch immer alles weg? Ich habe keine Lust mehr, Herr Westerwelle, über Sie Späße zu machen. Und ich würde am liebsten jetzt nicht als von Sie und nicht als Kabarettist, sondern einfach als Mensch einfach zu Ihnen sagen, Sie benutzen die Ärmsten der Ärmsten für Ihre Propaganda. Hartz IV ist Ihnen egal. Sie müssen nur mit der FDP aus diesem Umfrageloch raus. Wer ist denn der Nächste, gegen den Sie die Menschen aufhetzen? Herr Westerwelle, vielleicht hören Sie es, vielleicht auch nicht, aber Sie sind Vize-Bundeskanzler. Ich möchte, dass das jemand ist, der verantwortungsbewusst, vielleicht menschlich ist. Sie sind beides nicht. Gehen Sie. Wir alle kommen ohne Sie gut zurecht. Herr Westerwelle, auf Wiedersehen.
Rent Rüttgert. Hallo und herzlich willkommen zum 198. Comport, den ich am heutigen Freitag, dem 26. Februar 2010, aufgenommen habe.
It is 13:25.
Hoffentlich fliegt mir jetzt nicht wieder ein Flugzeug ins Intro rein. Inhaltlich gibt's heute nicht nur Regen, nein, den gibt's gar nicht im Inhalt. Im Inhalt gibt's heute einmal aus dem Intro schon die Zensur. Natürlich, die Geschichte ist weitergegangen, schneller als ich erwartet hatte. Und es gibt auch wieder den Brüllwelle. Auch das, ja. Beides sind übrigens, also Sensodyne hatte ich schon mal im Podcast irgendwann und den Fonsi hatte ich bei YouTube gefunden und für introwürdig befunden. Ja. So, an richtigen Inhalten gibt es dann wieder den Klassiker: zwei Teile Politik, ein Teil Tech und Space mit Mafia und Atommeldungen. Mit natürlich Zensur-Update und dem Brüllaffen Guido in Teil 1. In Teil 2 gibt es dann alles, was dann nicht mehr in Teil 1 reingepasst hat, unter anderem Rent Rüttgers und andere schöne, spannende Geschichten, auch wieder mit dabei die Kirche. Und in Teil 3 hatte ich ja schon gesagt, Tech, Space, Mafia mit Atom. Und was ihr euch jetzt gerade genau auf die Ohren tut, ist dann Teil 3, die Technik-Ecke. Für diese Woche und auch wieder diesen Podcast mit Technik, Space, Atom, Space, Mafia, ganz viel Mafia, eigentlich immer noch viel zu viel Mafia, wo dieses Mal auch mal Details aus dem ACTA-Vertrag mit dabei sind, weil der ist versehentlich geleakt. Huch. 6 Grad, angeblich partly sunny. Nippy Greetings. Das Partly Sunny kann ich nicht bestätigen, aber immerhin ist der Regen gerade nicht hier. Ich hoffe mal, dass ich hier schnell genug mit der Aufnahme durchkomme, bevor der Regen wiederkommt. Die 6 Grad fühlen sich übrigens Windchill 2 Grad, Comfort Level 3 Grad an. Wind macht 13 bis 22 km/h aus dem Southeast. Und da bin ich wieder. Ach, auf den Airplane-Mode kann ich eigentlich auch verzichten. Wehe, mich twittert jetzt jemand an. Naja, wenn ihr euch das hier anhört, könnt ihr mich sowieso nicht mehr antwittern. Von daher, also zumindest nicht, dass ihr hier live mit reinkommt. Hätten wir dann mal eine Meldung, Microsoft hat die Browserauswahl angeblich fertig, weil die testen da wohl irgendwie im kleinen Kreis und ab 1. März soll ein entsprechendes Update für Windows XP, Windows Vista und Windows 7 über Windows Update an Nutzer in Großbritannien, Belgien und Frankreich ausgeliefert werden. Und nach Deutschland kommt es wann? Am 17. März. Und soll bis Mitte Mai 2010 abgeschlossen sein, die Testphase. Und dann darf man sich neben dem Internet Explorer auch noch andere Browser aussuchen. Falls man denn überhaupt noch ein Windows hat. Ich habe keins, auch wenn ich letztes Wochenende gezwungen war, einen neuen Rechner käuflich zu erwerben, weil mein Linux verstorben ist. Das Windows 6.1, was da drauf war, habe ich dann äußerst brutal aus dem Leben entfernt. Nämlich gemein zu ihm war. Es erst brutal abgeschaltet habe, nachdem ich es einmal kurz angemacht hatte. Und dass Suse danach dann etwas verdattert geguckt hat und gesagt hat, die Filesystems sind nicht clean. Jo, sag ich, wirf sie weg. So. Also ja, jedenfalls kommt dann das Browser-Ballot, also demnächst auch auf Windows-Rechner near you. So. Dann Microhu hatte ich mir dann noch aufgeschrieben. Das ist am letzten Freitag eigentlich als Meldung schon durch die Gegend geschwappt, ist genehmigt worden. Also der Zusammenschluss, die Zusammenarbeit von Microsoft mit Yahoo. Weil das wäre gut für die Konkurrenz gegen Google, bla und so weiter. Die haben wenig genug Marktanteil, dass sie sich auch zusammenschließen dürfen. Ja, blub. Ja, es ist kein richtiges Microhu. Richtiges Microhu wäre die erste Runde gewesen, von wegen Microsoft kauft Yahoo. Das wollte der damalige Yahoo-Chef ja nicht. Der Jerry Yang. Wie auch immer. So, dann gab es auch noch die Meldung, eine Meldung zum Blaupatch, den ich letzte Woche ja hatte. Blaupatch 64. Microsoft, laut Golem, will da detaillierte Informationen haben. Darin bestätigt Microsoft, dass das Alurion Rootkit alias TDSS alias TID-Surf, wie vermutet, die eigentliche Schuld tragen würde und der Patch ganz, ganz, ganz unschuldig wäre, aber letztlich durch die Änderungen, die er da einbaut, dann dafür sorgt, dass da halt ein Systemtreiber, der gerootkittet wurde, schuld wäre. Da gibt es eine billige Lösung. Der sorgt dafür, dass, wenn der Patch installiert wird, auch die Systemdateien nochmal frisch von euch kommen. Aber hey, und jedenfalls betroffen wären dann nur 32-Bit-Systeme, Windows im 64-Bit-Modus wäre inkompatibel zu dem Rootkit, da zusätzliche Techniken im Kernel wie Kernel Patch Protection und Kernel Mode Code Signing einen Angriff erschweren würden und deswegen haben sie den Patch dann für 64-Bit-Systeme wieder freigegeben. Und bei 32-Bit-Systemen sind sie jetzt erstmal eine Weile am Arbeiten. Was dann immer noch die Frage aufwirft, warum zum Kuckuck der so ein Gewese drum machen. Da muss es irgendwie entweder besonders teure Kunden erwischt haben oder ganz viele kleinere. Ich tippe eher auf einen oder wenige, auf jeden Fall besonders teure Kunden, die dann das Wurzelkind da irgendwo rumliegen haben. Jetzt nieselt es. Solange es nur nieselt, ist das ja in Ordnung. So. Dann gab es da auch nochmal was Neues aus der Schulüberwachung, die ich letzte Woche ja noch als Gerücht im Podcast hatte. Inzwischen scheint das Ding bestätigt zu sein. Und zwar ist da der Trick, die Schule behauptet zwar, die Überwachung wäre nur bei gestohlenen Rechnern möglich, hätte aber die Software, Klammer auf, erstmal, Ausrufezeichen, Klammer zu, abgeschaltet. Und Scherz an der ganzen Geschichte, also die Geräte, die sie da verteilt haben, sind wohl MacBooks gewesen und die sind so zugenagelt gewesen, dass man diese Überwachungsgeschichten überhaupt gar nicht abschalten konnte. Und jeder Versuch, da irgendetwas gegen zu machen, hätte dann auch gleich zum Rauswurf geführt. Und the tracking security feature was limited to taking a still image of the operator and the operator's screen, hat die Schule dann behauptet. oder der Schulbezirk genau genommen. The district has not used the tracking feature or webcam for any other purpose or in any other manner whatsoever. Was dann bei mir die Frage aufwirft, wollen die ernsthaft behaupten, der Rechner, der dem Jungen, mit dem die ganze Geschichte angefangen hat, gehörte, sei von dem Jungen geklaut worden, weil es gibt ja nun definitiv ein Foto, wo der Junge drauf zu sehen ist, wie er etwas nimmt, was wohl die Uneingeweihten für Drogen, also Tabletten, halten könnten. In Wirklichkeit sind das wohl Bonchis, die halt einfach nur so aussehen. Und das wird ihm vorgeworfen, er hat Bonchis gegessen zu Hause. Na, also das war ja die Ursache, weswegen das Ganze ans Licht der Öffentlichkeit kam. Dass da der Schuldirektor oder die Schuldirektorin ein Kind ins Büro beordert hat. Du hast hier Drogen genommen, ich habe ein Beweisfoto, Sternchen, Vorzeig, Sternchen. Na, wo dann die Eltern zu Recht die Frage gestellt haben, wie die Schule überhaupt dazu kommt, Fotos von innerhalb ihrer Räumlichkeiten zu haben. Na, das kann nur der Laptop gewesen sein. Der Laptop macht Fotos. Na, also die Behauptung von dem Schulbezirk, dieses Spionage-Feature sei ja nur für gestohlene oder verloren gegangene Geräte genutzt worden, das ist Bullshit. Auf der anderen Seite gibt es da im US-Recht jetzt das kleine Problem, ein Illegal Wiretap wäre es nur, wenn dann auch Ton aufgezeichnet worden wäre, deswegen müssen sie sich da irgendwie einen anderen Weg suchen, das Ganze legal anzugehen. Aber das geht mal gar nicht. Ja. Würdest du mal zum nächsten Eintrag gehen? Also. Dann hat sich auch das FBI dafür interessiert. Die Verantwortlichen meinen, das wäre zwar alles okay, nur 2 Leute konnten das anschalten, hätten aber 42 Mal gemacht und Audio konnten sie halt auch nicht übertragen. Und Montagabend gab es dann bei Boing Boing auch noch die Meldung, es ginge um Bonbons, die die Zuschauer für Drogen gehalten hätten. Ja. So. Dann gibt's Neues vom Atom. AKWs ersetzbar. Süddeutsche Zeitung meint, AKWs sind laut Umweltbundesamt ersetzbar. Berlin, Deutschland kann nach Auffassung des Umweltbundesamtes problemlos seine 17 Kernkraftwerke ersetzen. Der Anteil von 40% erneuerbaren Energien sei gut, um das Jahr 2020 zu erreichen. Das sagte der Präsident des Amtes, Jochen Flassbart, der Süddeutschen Zeitung. Das passe genau zum bisherigen Ausstiegsfahrplan Bundesumweltminister Norbert Röttgen hatte diesen Ökostromanteil kürzlich als Vorbedingung genannt, um auf alle Reaktoren verzichten zu können. Da platzt doch schon wieder die Koalition und oder Guido irgendwelche Blutgefäße. Nicht, dass ich jetzt irgendwie immer noch was dagegen hätte, dass Guido Blutgefäße platzen, also eher im Gegenteil, aber tihi. Na, also so frei nach dem Motto, ja, also die 40%, wenn ihr denn die 40% ernst meint, wenn ihr denn den ganzen Koalitionsvertrag ernst meint, von wegen Übergangstechnologie, ne, eine Übergangstechnologie heißt, die setzt man nicht bis zum Ende aller Zeiten ein. Und dann sollte man vielleicht auch schon mal irgendwo im Visier haben, wann man denn den Übergang ungefähr anstrebt. Also das ganze Geschwalle von wegen geht ja gar nicht. Ich meine, okay, es ist Anbiederung an die Linken, an die Grünen. Ja, na, also dass das irgendwie jemand ernst meint, das brauche ich nicht glauben, aber es ist immerhin eine Anbiederung an die Grünen, die in die richtige Richtung geht, wenn sie das denn ernst meinen. Und wenn sie es nicht ernst meinen, dann müsste Merkel dann doch mal erklären, ja, ach, den Koalitionsvertrag, das haben wir alles gar nicht so gemeint. Ich meine, kann sie ja auch erklären, wenn sie der Meinung ist, der Koalitionsvertrag wäre nicht so gemeint. Da würde mich aber mal interessieren, wie er denn nun gemeint ist. Na, also, ja. Na, habe ich mir hier am Samstag reingeschrieben. Dann, Merkel distanziert sich, Merkel auf Distanz zu Röttgens Atomposition. Berlin-Kanzlerin Angela Merkel distanziert sich von Umweltminister Norbert Röttgen. Grund ist sein neuer Vorstoß für eine nur geringe Verlängerung der Atomkraftnutzung. Regierungssprecher Ulrich Wilhelm sagte der Welt am Sonntag, Warnung, Springer-Alarm. Die Koalition habe verabredet, dass das Umwelt- und das Wirtschaftsministerium gemeinsam Szenarien für die im Herbst anstehende Entscheidung über die Energieversorgung erstellten. Alle Festlegungen vor Erstellung dieser Szenarien seien verfrüht. Na, was dann bei mir die Frage aufwirft, war das ganze Gefasel von Brückentechnologie also einfach nur gelogen? Natürlich war das gelogen. Weil auch der christlich zensierenden Union ist klar, dass wenn sie jetzt behaupten, sie wollen aber Atomkraft bis zum Jahr 3.728.217, dass dann auch irgendwie ihnen eine Menge Leute in den offenen Schädel reinregnen. Hier ist ganz angenehm. Oh, das Messerchen fließt auch mal wieder. Hier ist ganz angenehm, weil hier nämlich Schneereste liegen, die nicht vereist sind. Ja, na, und der Wirtschaftsminister wird natürlich seinen fetten Arsch wieder nicht in die Höhe kriegen. Weil, ne, hier die Atomkonzerne, die zahlen doch gute Spenden. Tö. So, dann hätten wir Space. STS 130 ist erwartungsgemäß zu Ende gegangen. Was anderes war ja auch nicht zu erwarten. Die sind nämlich am Samstag 1.53 Uhr mitteleuropäischer Zeit, habe ich mir aufgeschrieben, abgedockt von der ISS. Letzten Freitag hatte ich ja schon Hatch Closure. Und Landung war dann am Montag um 4.20 Uhr. Und weil ich am Montag früh genug aufgewacht bin, konnte ich mir das sogar live angucken. Es gab nur irgendwie nicht viel zu sehen, weil es war ein Nachtstart und eine Nachtlandung. Inoffizielle Missionsdauer habe ich mir dann auch abgeschrieben. 13 Tage, 18 Stunden, 6 Minuten, 42 Sekunden bis maximal, also bis Wheel Stop, waren es irgendwas 13 Tage, 18 Stunden, 8 Minuten, irgendwas. So, also im Wesentlichen knapp 14 Tage waren die unterwegs. Ja. Und im letzten Execute Package, was noch hochgegangen ist, also Execute Package sind immer die Briefchen von der Bodenkontrolle in schriftlich nach oben, die dann oben irgendwo auf einem Drucker landen, wie es aussieht. Da waren sie dann besonders lustig und haben noch eine Bedienungsanleitung für den neuen Node beigelegt, so von frei nach dem Motto, ja, bitte vorsichtig aus dem Shuttle auspacken, Shuttle bitte nicht wegwerfen und so weiter. Ja. Habe ich auch nochmal in komplett bei mir im Blog gepostet, damit es für den Fall, dass der Link zur PDF-Datei irgendwann mal ins Leere läuft, nicht den Witz kaputt macht. Aber ja. So. Gelandet sind sie übrigens auch am Kennedy Space Center, also genau da, wo sie hergekommen sind und genau da, wo sie auch wieder hin wollten, was dann die ganze Mission dann halt entsprechend früh beendet hat, weil wären sie wieder an der Westküste gelandet, genau, wären sie an der Westküste gelandet, hätten sie dann erstmal wieder einen millionenteuren Überflug übers halbe Land machen müssen. Und so waren sie gleich an der richtigen Stelle und konnten dann die Mission rechtzeitig genug für beendet erklären. Übrigens, der Knubbel am Fenster unten hatte sich nicht gelöst, was ja befürchtet worden war und wo sie untersucht hatten. Ja. So, und kurz nachdem sie abgelegt hatten, hat es dann allerdings auf der ISS Computerunfälle gegeben. Da gibt es wohl den Trick, die haben da drei Rechner, von denen einer immer den amtierenden Hauptrechner spielt, einer Hot Standby ist, also so frei nach dem Motto, sobald der erste irgendwie sich verhaspelt, kommt der rein und übernimmt und einer ist auf Standby und kann dann halt, wenn der erste sich verhaspelt, der zweite übernimmt, geht er in den schnellen Standby, dass er sofort übernehmen kann. Und da hatten sie das Problem, dass es der Reihe nach alle drei Rechner einmal kurz zerlegt hat. Wo nicht ganz klar war, woran das jetzt eigentlich lag. Also ich habe auch bis heute nicht gelesen, woran das jetzt nur eigentlich gelegen hat. Aber die Meldung an sich, dass da überhaupt irgendwas umgekippt ist, habe ich eh nur an einer Stelle gelesen. Central computer failure aboard the International Space Station early today briefly knocked the lab complex out of contact with mission control, but the backup computer took over as programmed. Und ja, all three central computers aboard the space station have suffered failures this morning. Ja, eigentlich hätten die einen Tag frei haben sollen und eigentlich sind ihnen halt der Reihe nach die Computer umgekippt. Was dann effektiv hieß, sie mussten dann hingehen und mussten irgendwas tun. Ja, wie gesagt, ich habe von dem Ding dann hinterher gar nichts mehr gehört, deswegen habe ich keine Ahnung, wie die Geschichte weitergegangen ist. Aber ja, jetzt regnet's doch wieder. 12. So. Wo war ich? Ach ja, genau. Dann gab es Neues von STS 131, nämlich nächste Shuttle-Mission, wo ich ja letzte Woche die Meldung hatte, eigentlich hätte ja Discovery schon längst im Vehicle Assembly Building sein sollen und eigentlich war das Wetter zu kalt. Und weil das Wetter halt lange genug oder zu lange zu kalt war, hatten sie die Mission ja dann auch schon verschoben auf Anfang April. Die hätte eigentlich ja im März... Nee, jetzt kann ja fast nicht sein, oder doch? Also die hätte auf jeden Fall sehr demnächst eigentlich starten sollen und eigentlich war dann klar, passt nicht. Und da gab es jetzt dann immerhin die erfreuliche Botschaft, nachdem Endeavour gerade wieder zurück zu Hause angekommen ist, haben sie festgestellt, Mensch, eigentlich ist das Wetter warm genug. Und haben dann relativ spontan beschlossen, okay, wir schieben Discovery rüber ins Vehicle Assembly Building, haben sie dann auch gemacht, haben den Orbiter dann hochgehoben, in die High Bay reingehoben und an den externen Tank mit den zwei Solid Rocket Boostern, die da schon bereitstanden, angebaut. Gibt's auch schicke Fotos im Media Archive. wo man dann auch mal sehen kann, hier der externe Tank, ein letztes Mal, so schön sehen wir ihn nie wieder. Ja, weil das nächste Mal, dass man den externen Tank ohne einen Shuttle dran sieht, ist, wenn er oben im Orbit abgelegt wird. Und dann sieht er nicht mehr hübsch aus. Nicht mehr ganz so hübsch zumindest. Ja. Braucht noch eine runde Woche. Also von daher gehe ich mal davon aus, vor nächsten Montag werden sie da gar nichts rausrollen. Und dann mal gucken. Da werden sie auch wieder vom Wetter abhängig sein, wann sie denn dann aufs Pad rausrollen. Jetzt haben sie auf jeden Fall Zeit genug. Dann gab es, habe ich mir gestern noch aufgeschrieben, gab es am 23. die Meldung, wann immer der 23. jetzt war, dass NASA nochmal veröffentlicht hat, ja, also von Mars Phoenix hat man immer noch nichts wieder gehört. Das war jetzt die zweite Lauschkampagne, wo sie auf den Länder hören wollen mit einem Satelliten. Jetzt gibt es noch eine dritte Lauschkampagne und wenn die auch nichts findet, dann ist der Länder ganz offiziell tot. Das war ja der erste Länder oder die erste Mission, wo die NASA-Leute tatsächlich auch mal Twitter benutzt haben und wo dann quasi der Roboter, der Lander, aus der Ich-Perspektive twittern durfte. Und ja, ich habe einfach mal am Montag oder Dienstag die Frau hinter dem Twitter-User gefragt bei Twitter, ob es da mal was Neues gäbe, weil sie von den Rovern getwittert hatte. Ja, jedenfalls, also Mars Phoenix ist noch nichts wieder zu hören und die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwann noch mal was hören, ist sowieso gering. Von daher, ja. Aber ich dachte mir, wenn ich schon die Tatsache mitbekommen habe, dass sie mal wieder veröffentlichen, kann ich sie ja mitnehmen. So, Neues aus der Mafia-Ecke. Gibt es erstmal den Urheberabgabenstreit. Und zwar gab es ja da das Problem, dass da irgendwie so eine kleine Truppe von Computerherstellern einen Verein gegründet hat und dann mit der Content-Mafia einfach eine Vereinbarung unterschrieben hat, frei nach dem Motto, ja, also wir zahlen jetzt hier für den ganzen Content-Dreck so und so Abgaben. Hier schneit und regnet es doch gar nicht. Ich kann das iPhone wieder aus der Tasche holen. Nee. Ja, falsche Tasche. Da ist die Tasche. Und da gab es also den Trick, dass sie sich dann auch irgendwie richtig gekloppt haben. Also jetzt nicht gekloppt im Sinne von körperlich aufeinander eingeschlagen. Mach Schnack. Sondern mehr so gekloppt im Sinne von verbal. Ich habe hier gerade Kabelsalat. Moment. So, und da gab es den Streit. Das Oberlandesgericht München hat laut Heise gestern, müsste ich jetzt nachgucken, von wann die Meldung kommt, auf Antrag des Zentralverbands Informationstechnologie und Computerindustrie, ZITKO, unter dem Aktenzeichen Blub, eine einstweilige Verfügung gegen die ZPÜ, die Zentralstelle für private Überspielungsrechte, erlassen. Gemäß dieser einstweiligen Verfügung, die Heise Resale vorliegt, ist es der ZPÜ unter Androhung von Ordnungsgeld oder Ordnungshaft untersagt, einen Tarif für die Abgabe auf PCs aufzustellen und oder diese im Bundesanzeiger zu veröffentlichen, ohne dass zuvor eine empirische Untersuchung zur maßgeblichen Nutzung von PCs für die Herstellung von Kopien zum Privatgebrauch vorliegt. Na, das ist immer noch die Geschichte, wo es ja Politiker gibt, die dann ernsthaft der Meinung sind, es gäbe kein Recht auf Privatkopie. Zu mir dann nur einfällt, wenn es kein Recht auf Privatkopie gibt, dann gibt es aber auch kein Recht für die Content-Mafia, Gebühren zu nehmen für den Fall, dass man ja vielleicht mit einem Gerät auch eine Privatkopie anfertigen wollen würde. Na, es ist so ein Widerspruch in sich. Und da haben sich jedenfalls dann also, gibt es jetzt ein Gerichtsurteil, die dürfen also die Vereinbarung, die sie da mit irgendwelchen Leuten geschlossen haben, nicht als öffentliche Einigung zwischen Computerherstellern und Content-Mafia verkaufen. Ja, immerhin. Von Samstag habe ich das. So, dann ist ACTA geleakt. Irgendwie hat dann jemand das Internetkapitel aus dem streng geheimen Anti-Counterfeiting Trade Agreement, was so streng geheim ist, dass niemand außer irgendwelchen Lobbyisten wissen darf, was da eigentlich drin steht, hat das genommen und irgendwie ins Netz geschubst, wo man es dann auch wieder rausholen konnte. Und ich habe es mir noch nicht durchgelesen. Aber this reads like it probably is genuine treaty language. And if it is the real US proposal, it is the first time that this material has ever been visible to the public. Ja, also, ich hatte es von Boing hier rauskopiert. Das sieht wohl so aus, als könnte es echt sein. Und wenn es echt ist, dann ist es das erste Mal überhaupt, dass das veröffentlicht ist. Ja, weil das Ding ist so streng geheim, dass die Öffentlichkeit da keine Kenntnis von erlangen darf. Warum wohl? Ja, und das wäre irgendwie die aktuelle Version, auch wenn es noch irgendwann vom letzten Jahr, ich meine aus dem Oktober kommt, weil die danach sich noch nicht wieder auf einen neuen Text verständigt hätten. Und da sind dann so Dinge drin, wie, ja, also im Wesentlichen ist das ein DMCA Plus, DMCA, Digital Millennium Copyright Act, der dann so Schweinereien enthält wie, naja, also wer Kopierschutz umgeht, ist ein Raubmörder. Wer überhaupt irgendwas Kopierschütziges irgendwo auf eine Plattform erlaubt, der ist dafür zuständig, dass sofort beseitigt wird, wenn sich jemand beschwert. Was zu dem spannenden Effekt führte, dass es jetzt auch noch ein lustiges Gerichtsurteil aus Italien gibt, wo Google-Manager verurteilt wurden für ein Video, was auf der Google-Video-Plattform, entweder YouTube oder Google-Video, rumstand. Da hat sich nur halt zu dem Zeitpunkt noch niemand drüber beschwert gehabt und sobald sich jemand beschwert hatte, war das Video da weg. Also was die Verurteilung soll, ist auch so ein bisschen unlogisch. Und ähnliche Spielereien gibt es da jedenfalls. Und da sind dann so Dinge drin wie die Pflicht an Technologiefirmen, Infringement abzustellen, wenn sie denn Actual Knowledge haben, was auch immer das sein mag. Und auch so Klatscher wie Takedown Procedures for Trademark Infringement. Also sobald man irgendwie das Markenrecht beeinträchtigen könnte, müssen auch Sachen runtergenommen werden. Also dummes Beispiel, ich filme hier die Ecke und da taucht dann da hinten von dem Ballonfahrverein das Logo im Bild auf. Da haben die bestimmt ein Urheberrecht an Trademark. Trademark ist ja nicht Urheber, Markenrecht, Markenschutz an dem Logo. Und sobald ich das Video irgendwo ins Netz stelle, muss das wegen dieses Logos wieder gelöscht werden. What the fuck? Also kann man zumindest aus dem Proposal irgendwie rausholen, ohne sich anzustrengen. Und ja, die schlimmstmöglichen Interpretationen sind im Zweifelsfall die, die eintreten werden, weil irgendwelche Richter werden sich da schon finden, die das so interpretieren. Und dann gab es auch noch so Klatschkram wie Three Strikes, die da zwar nicht drinne stehen, aber im Wesentlichen die ISPs sind erstmal zuständig und müssen sich dann auch drum kümmern, wer dann was wo wie bricht. Genau, Circumventing DRM ist auch mit dabei, also wer Kopierschutz umgeht, ist halt auch dran. Und andere Nettigkeiten. Genau, da hatten wir es. Also buried in a footnote is a provision for forcing ISPs to terminate customers who've been accused but not convinced of copyright infringement. Das offizielle Statement von wegen, aber Three Strikes stünden da nicht drin. Nee, aber wenn ein ISP Kunden nicht vom Internetzugang abtrennt, denen vorgeworfen wurde, sie hätten Raubmord kopiert, dann ist der ISP dran. Na, da stehen dann keine Three Strikes in dem Vertrag drin, aber die Three Strikes müssen eingeführt werden, wegen weil darum. Na, also, ja. Im Wesentlichen, es sieht danach aus, als wäre es ganz genau das, was wir alle befürchtet haben. Und als wäre jetzt auch inzwischen dann einigermaßen ersichtlich, warum zum Kuckuck dieses Ding so streng geheim behandelt wird. Na, weil wenn die Öffentlichkeit davon mitkriegt, das war ja bei irgendeinem der WIPO-Verträge so, da hat die Öffentlichkeit Wind davon gekriegt und dann musste das aus den WIPO-Verträgen raus. Three Strikes standen ja, glaube ich, schon mal irgendwann auf der Agenda der Content-Mafia und sind dann dummerweise begraben worden, weil halt die Öffentlichkeit das nicht wollte. Na, warum wohl? Aber ja. So, dann hat der Heise sich da auch nochmal mit befasst. Gemäß dem inoffiziellen Papier sollen Zugangsanbieter Verfahren der abgestuften Erwiderung auf Rechtsverletzungen implementieren, im Einklang mit dem in Frankreich bereits praktizierten und in Großbritannien im Raum stehenden entsprechenden Three-Strikes-Modell. Könnte Nutzern nach wiederholten Urheberrechtsverstößen und entsprechenden Warnhinweisen so eine Sperrung des Netzzugangs drohen? Schätz an der Sache ist, Heise tut da an der Stelle so, als wären da Urheberrechtsverstöße gemeint. Nein, es ist der Vorwurf von Urheberrechtsverstößen gemeint. Der Vorwurf reicht völlig aus. Das muss überhaupt nicht bewiesen werden. Ja, und da gab es dann Spekulationen, heftige Spekulationen. Three Strikes ist zwar nicht zwangsweise von den Verhandlungsstaaten verordnet worden, aber der Text würde bei seiner Verabschiedung und Ratifizierung in der jetzigen Form den Druck auf die Internetprovider deutlich erhöhen, ein entsprechendes Modell anzuwenden. Na, und unsere Regierung brüstet sich noch damit, dass sie ja Three Strikes nicht im Koalitionsvertrag drinne stehen haben. Ja, ja. Aber Wenn das dann von international kommt, müssen wir das ja leider einführen, weil es geht ja gar nicht anders. Na, also, so viel zu der Frage. Too long, don't read. Didn't read. Dann gab es auch noch Protest vom europäischen Datenschutzbeauftragten von der höchsten Datenschutzautorität in der EU, der meint, ACTA ist kacke und kritisiert die Kommission dafür, dass sie da überhaupt so einen Quatsch unternimmt. Und das ist sehr wichtig, weil dann nämlich auch das EU-Parlament sich damit befasst. Die sind dann übrigens auch nicht begeistert. Die sind genau genommen alle angepiest. Und das EU-Parlament hat dann da auch noch einen schönen Beispielsfall. So frei nach dem Motto, ja, also was da jetzt abgeht, na, das finden wir gar nicht gut. Vor allen Dingen deutet das darauf hin, die Kommission hat nichts gelernt. Wollen die einen zweiten Fall Swift? Na, also das EU-Parlament, was ja seit 1. Dezember ein bisschen mehr Mitbestimmungsrechte hat, das kann denen dann da glatt Zeug unterm Arsch wegreißen. Zu mir dann nur einfällt, richtig so, weg damit. Aber ja, so. Mitglieder des Handelsausschusses des Europäischen Parlaments zeigten sich am Dienstag in Brüssel einmal mehr unzufrieden mit der Informationspolitik der Europäischen Kommission über die Verhandlungen zum umstrittenen Antipiraterieabkommen ACTA. Der grüne Abgeordnete Karl Schlüter forderte den neuen Handelskommissar Karel de Gucht auf, bei nächster Gelegenheit dem Ausschuss selbst Rede und Antwort zu stehen. Die Darstellungen der Unterhändler des Kommissars seien widersprüchlich. De Gucht hatte in seiner Anhörung vor Amtsantritt zugesagt, dass er das Parlament detailliert über den Verhandlungsfortschritt informieren wolle. Ja, nicht nur reden, jetzt auch machen, ne? Die Unzufriedenheit über die mangelnde Informationspolitik geht quer durch die Fraktionen des Parlaments. Die britische Liberale Catherine Beardon mahnte, man dürfe die Lehren aus der geplatzten Vereinbarung zwischen der EU und den USA zum Bankdatentransfer nicht so schnell wieder vergessen. Wegen unzureichender Informationen hatte das Parlament das sogenannte SWIFT-Abkommen nach der Unterzeichnung durch den Rat und die USA abgelehnt. Ja. Ja, und da soll dann irgendwie demnächst, nämlich am 12. März, eine Stellungnahme zum ACTA-Entwurf abgegeben werden, aber die Parlamentarier wissen immer noch von nichts. Da fragen sie dann ganz lautstark, wann sie denn mal informiert werden oder ob sie eine Stellungnahme blind abgeben sollen. Wie sie denn einen Vertragsentwurf, den sie nicht kennen, finden. Ja, also im Wesentlichen ist das ein ziemlicher Tritt in die Eingeweide auch mal wieder der EU-Kommission. Und ich finde jeden Tritt in die Eingeweide der EU-Kommission in diesem Falle mal richtig gut. So, dann gab es auch noch Experten, Thomas Dreyer, Thomas Hören und Annette Kuhr, die nämlich die Gefahr sehen, dass da Zugangssperren für Urheberrechtsverletzungen hoffähig werden, wenn sie einmal in einem internationalen Abkommen aufgenommen werden. Haben sie sich dann geurteilt, nachdem sie das Kapitel gelesen haben? Und der deutsche Gesetzgeber müsse nichts ändern, aber er könnte es unter Verweis auf ACTA, meinte Thomas Dreyer vom Institut für Informations- und Wirtschaftsrecht am Karlsruher Institute of Technology. Thomas Hören vom Institut für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht an der Uni Münster kritisierte das Sperren von Internetzugängen nach dem Three-Strikes-Modell, in ein solches internationales Abkommen auch nur hineinzuschreiben bedeute schon eine Gefahr. Na, auch wenn man da jetzt irgendwie noch nicht große Besorgnis rausholen muss, liefert da den Staaten ja nur irgendwie Flexibilität, aber die Möglichkeit könnte dann verloren gehen, noch einmal unter das ACTA-Niveau zu gehen. Natürlich, deswegen steht der ganze Scheiß da drin und deswegen wird es ja auch geheim verhandelt. Weil den Content-Mafia-Vollidioten klar ist, dass wenn sie das irgendwie öffentlich machen, ihnen dann mit Schwung die Öffentlichkeit auch auf sie herniederregnet. So. Jawohl. Hätten wir erstmal hier genug. Dann gab es noch Blubmann, der zum Leistungsschutzrecht geblubbert hat. Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Bernd Neumann, hat sich am gestrigen Dienstag mit Spitzenvertretern von Zeitungs- und Zeitschriftenverlagen im Bundeskanzleramt zu einem Gespräch über die umstrittene Ausweitung des Schutzes von Presseerzeugnissen im Internet getroffen. Mit einem neuen Leistungsschutzrecht soll die gewerbliche Weiterverwendung von Inhalten, die von Verlagen online publiziert werden, vergütet werden. Das Vorhaben ist jedoch sehr umstritten, da bislang unklar ist, was was genau von diesem Leistungsschutzrecht betroffen sein soll und inwieweit etwa das Zitatrecht oder Verlinkungsmöglichkeiten ausgehebelt werden. Der CDU-Politiker war sich nach eigenen Angaben mit den Teilnehmern der nicht öffentlichen Runde einig, dass das entsprechende Leistungsschutzrecht, Zitat, nun zügig, Zitat Ende, gesetzlich verankert werden müsse. Union und FDP hatten sich zuvor im Oktober in ihrer Koalitionsvereinbarung prinzipiell darauf verständigt, eine entsprechende Gesetzesinitiative anstreben zu wollen. Die Erwartungen der Verlagsbranche an das Tempo der Bundesregierung bei der Schaffung des begehrten zusätzlichen Schutzrechts sind bisher enttäuscht worden, so rechneten Cheflobbyisten im November noch Ende 2009 mit einem Referentenentwurf, der halt nicht gekommen ist. Zugleich ließen sie aber entscheidende Fragen zur Ausgestaltung des gewünschten Normenwerks offen. Ungeklärt blieb so bislang etwa, wer Geld in die Kasse einer vorgeschlagenen neuen Verwertungsgesellschaft für gewerbliche Nutzungen von Verlagsinhalten einzahlen soll. Der Kulturstaatsminister erklärte nun allgemein, dass die, Zitat, digitale Revolution, Zitat Ende, Presseverleger vor, Zitat, große Herausforderungen, Zitat Ende, stelle. Ohne die vielfältige Presselandschaft mit anspruchsvollen journalistischen Inhalten wäre das politische, gesellschaftliche und kulturelle Leben in Deutschland deutlich ärmer. Deshalb sei es wichtig, die Leistungen von Presseverlegern wie die anderer Werkmittler angemessen zu schützen. Na, ich sehe immer noch keinen Hinweis darauf, was jetzt eigentlich genau geschützt werden soll. Aber ja, deshalb sei es wichtig, die Leistung, also das hatten wir schon, im Gegensatz zu Tonträgerherstellern, Sendeunternehmen, Filmproduzenten oder Konzertveranstaltern, seien ihre organisatorischen, technischen und unternehmerischen Leistungen bislang nicht rechtlich abgesichert. Und dann hat er auch noch betont, dass es aber keine Nachteile für Journalisten und andere Urheber mit sich bringen dürfe, was dann effektiv wirklich die Frage aufwirft, wer soll denn jetzt nun eigentlich da belangt werden? Google? Wird das ein Lex Google? Das haben wir in Frankreich schon. Brauchen wir in Deutschland auch ein Lex Google, ja? Ne, ich meine, da gibt es dann eine ganz einfache Reaktion. Dann indiziert Google einfach keine News mehr. Keine Newsseiten. Simply. Na, weil, was ist ein Journalist? Ja, also bisher gibt es ja keine richtige, handfeste, saubere Definition, was eigentlich alles ein Journalist darstellt. Von daher bin auch ich ein Journalist, wenn ich das sein will. Na, ich bin zumindest Urheber von dem Ding hier. Aber ja. Also Blubmann hat mal wieder rumgeblubbert, dann sah es allerdings auch schon so aus, als würde das dann doch gar nicht so schnell kommen. Aber ja, die Meldung habe ich jetzt schon für die nächste Woche nominiert, weil ich eben die Befürchtung hatte, dass ich nicht auf iPhone hier arbeiten könnte. Und Änderungen am Outline sind so schlecht möglich, wenn ich das nicht synchronisiert kriege. Dann hat die US-Copyright-Lobby nämlich auch noch rumgeblubbert, die freie Software untergrabe die Achtung vor geistigem Eigentum. Vielsagend ist da die Einschätzung einer reinen Empfehlung von Open Source der indonesischen Regierung durch die IIPA. Diese schwäche die Softwareindustrie und untergräbt deren langfristige Wettbewerbskraft, da eine künstliche Bevorzugung von Firmen geschaffen werde, die Open Source Software und damit verknüpfte Dienste anböten. Zugleich werden so vielen legitimen Unternehmen der Zugang zum Regierungsmarkt verwehrt. Ja und? Statt ein System zu fordern, in dem alle Nutzer von den besten auf dem Markt verfügbaren Lösungen profitieren, schreibt die Lobbyvereinigung weiter, werde eine Mentalität geprägt, die den Wert geistiger Umnachtung, geistiger Schöpfungen nicht angemessen in Betracht zieht. Eine solche Linie untergrabe die Achtung vor Rechten an geistigem Eigentum. Ja, das Beste auf dem Markt. Das Beste auf dem Markt ist nun gerade nicht Microsoft, dumme Pfeifen. Däh. Habe ich mir hier gestern noch reingepackt. Dann hatte Boing Boing auch noch die Akta Geheimländer rausgeholt. Da habe ich mir hier einfach nur reinkopiert. Das sind USA, Südkorea, Singapur und Dänemark. Gerade in Dänemark könnte man ja nochmal einreiten. Und denen mal so lange Feuer unterm Hintern machen, bis sie irgendwann was verstehen. Aber ja. So, dann gab es am Montag den Günizid. Günther Freiherr von und zu Gravenreuth. Ach nee, ein Zu hat er, glaube ich, nicht gehabt. Hat sich am Montag selbst das Leben genommen, weil, wie war das? Da gab es irgendwie noch den Abschiedsbrief oder die Abschiedsmail, die er da geschickt haben soll. Also Polizei war wohl auch auf dem Weg zu ihm. Und ja, so frei nach dem Motto, er hätte irgendwie persönliche Probleme und außerdem hätte er jetzt im Februar ins Gefängnis oder im März ins Gefängnis einziehen sollen, um seine 14-monatige nicht auf Bewährung ausgesetzte Haftstrafe anzutreten. Und das war ihm wohl alles irgendwie zu viel und deswegen hat er sich dann erschossen. Ja. Der Anwalt habe seinen Selbstmord zuvor im Internet angekündigt. Die Polizei sei darüber von einer Person informiert worden und habe sofort Gravenreuths Wohnung aufgesucht. Von Gravenreuth hat sich mit einer Schusswaffe getötet. Die Polizei dementiert Berichte, laut denen er sich vor den Augen der Polizisten erschossen habe. Der 61-jährige Jurist war im September 2008 unter anderem vom Landgericht Berlin wegen Betrugs zu 14 Monaten Haft verurteilt worden. Das Berliner Kammergericht verwarf im Februar 2009 die Revision des Rechtsanwaltes. Das ist die heiße Meldung dazu. So. Dann gibt es ein Streetview-Gutachten. Google meint, oder es gibt ein Gutachten, was Google ausstellt, dass, wenn sie denn anonymisieren, wie sie es ja brav versprochen haben, dass Streetview gar kein Problem darstellt. Und auch mit Widerspruchsrecht etc. pp. Wo dann die Eigner dazu meint, das geht aber gar nicht, weil das wäre millionenfache Verletzung der Privatsphäre. Und das gehört verboten und eigentlich gehört ganz Google verboten. Wir sind da in Gesprächen auf Arbeitsebene mit den zuständigen Ministerien. Auch die Justizministerin hat ja schon angekündigt, dass sie hier Handlungsbedarf sieht. Bla, Fasel, Fasel, bla. Na, das hatte ich in Teil 2 so frei nach dem Motto, sie blubbert rum von wegen, ja, aber die haben ja keinen Respekt vor der Privatsphäre. Nun ausgerechnet die Regierung, brauchen wir gar nichts von Respekt vor der Privatsphäre erzählen, weil die Regierung hat keinen Respekt vor der Privatsphäre. Aber ja. So, dann gibt es in den USA ein Datenleck. Da sind in Peer-to-Peer-Tauschbörse Daten über Kunden und Angestellte von knapp 100 Organisationen aufgetaucht, darunter auch vertrauliche Daten, natürlich. Die US-Aufsichtsbehörde Federal Trade Commission hat die Betroffenen informiert. Zu den Daten gehören Gesundheits- und Finanzdaten, Führerschein- und Sozialversicherungsnummern, also so im Wesentlichen alles, was man irgendwie braucht, um Identitätsdiebstahl zu machen. Das ist dann irgendwie schon die Frage aufwirft, wo die Daten denn eigentlich rausgeleakt sind, aber ja. Und in Bayern gab es dann noch eine WLAN-Durchsuchung. Da haben Polizei und Staatsanwaltschaft mit einer Hausdurchsuchung und Beschlagnahme darauf reagiert, dass ein Mann von seinem Auto aus ein offenes, unverschlüsseltes WLAN genutzt haben soll. Der saß da, hat einfach nur seinen Computer, sein Netbook benutzt. Da sind Polizisten bei ihm vorbeigelaufen und wollten wissen, was er da macht. Und meinte, er surft irgendwie im Internet. Und dann haben sie ihn irgendwie noch weiter befragen wollen und er hat dann einfach genau das gemacht, was man in Strafrechtsfällen immer machen soll, nämlich von seinem Schweigerecht Gebrauch. Hat also zu Deutsch gar nichts gesagt und weil das irgendwie der Staatsanwaltschaft gar nicht gefallen hat, sind sie dann hingegangen, haben seine Wohnung durchsucht und haben sein Netbook mitgenommen. Es ist allerdings noch nicht mal mehr bekannt, in welchem WLAN der denn eigentlich gewesen sein soll, weil sie haben nicht irgendwie auf Basis so von wegen, da hätte sich jemand beschwert, dass da der in seinem WLAN drinne wäre, sondern die sind der Meinung, der ist irgendwo in einem WLAN und das geht nicht. Und das geht einfach mal nicht, dass sie das nicht geht. Also, ne? Die Straße darf kein rechtsfreier Raum sein. Ja. So. Genau. Und dann kommen wir in die Musikecke, wo sich Rhonda Lawrence versteckt mit dem 12. Titel aus dem Album Movements in the Moment. Der heißt Lost in a Maze. Also in einem Labyrinth verloren. Und danach folgen 9 Minuten 39, die ich aus der STS 130 Landung rausgeholt habe. Dieses Mal hat zumindest Houston nicht gebrummt. Und ich habe da schon ganz großzügig dran rumgekürzt. Und der Anfang war leider schon so. Den habe ich nicht so gekürzt. Den hätte ich nämlich auch nicht so geschnitten. Aber ja. So, und dann kann ich ja mal wieder androhen. Nein, kann ich euch erstmal sagen, danke fürs Anhören, runterladen, streamen. Oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier zu hören. Drohe damit, dass ich voraussichtlich auch nächste Woche wieder unterwegs sein könnte, wenn ich denn wieder genügend Themen finde. Was ja bisher immer ganz harmlos aussieht. Und und dann sage ich einfach mal viel Spaß mit Lost in a Maze von Rhonda Lawrence und STS 130 Landung in komplett. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
burn on time. GC?
Go.
Guidance?
Go.
Fido?
Go.
Prop?
Go.
GNC?
Go.
Max?
Go.
Eagle?
Go.
Ecom?
Go.
FAO?
Go.
ACO?
Go.
DPS?
We're go.
Inco?
Go.
Booster?
Go.
Surgeon?
Go.
Alrighty. Pending weather. We'll get the assessment for this last dive for the team. Just tell you where I'm headed. Based on the STA assessments that we've got thus far, if we're wrong and we have a broken deck at 7, one, it's going to be pretty close to scattered. There's not much differentiation there. Crew's going to have a horizon. They have a moon. Workload is low on these dives, and based on the STA assessment, it would be a safe approach. And no leans against the vehicle or nav system, so I feel pretty good about pressing into this opportunity. So we'll get this next dive assessment and make a final recommendation.
He doesn't think there's a 7,000-foot broken layer. It's just
I understand.
If we press him for 7,000 based on the forecast, it should be no issue for the landing.
Okay. Good summary, Scorch. Appreciate that. Let's get the dive numbers from him real quick. He can hold the winds till the last and just give us the touchdown conditions.
We'll get him.
Endeavor Houston, Zimbo, Norm went around the room. The only thing we don't have insight to is Block 29, and we assume you got that all set already in the deorbit prep. That was just the mid-deck speaker. So if you're happy, we're happy.
Okay, and CJ, that is still on. Those guys are going to turn that off as part of their sewer process. So that is a complete check, and thanks very much for backing us up.
They have a go for the deorbit burn.
All right.
Give them a weather summary after that.
Endeavor Houston, you are a go for the deorbit burn.
Copy, go for the deorbit burn.
Sambo, real briefly, Fergie's been flying around the STA. He's done a couple dives to KSC-15. He says it's a great night to land in Florida. There may be a couple of very thin decks that you might punch through. He's breaking out just at 8,000 feet with nothing below, and the last deck was so thin he could see through it in most places. So it looks really good for KSC-15.
Excellent. KSC-15, we will do it. Thanks very much, and thanks to Fergie for checking that out.
Flight prep, two engines arm press, good config for the burn.
Good config for the burn, Capcom.
Endeavor Houston, you are in a good config for the deorbit burn.
Copy, good config for the burn.
Flight guidance, good burn, no trim required.
Good burn.
Good burn, Endeavor, no trim required.
Copy, good burn, no trim required.
All right, good burn, folks, and we're in the post-burn. Prop any deltas?
Negative flight, no deltas.
See DPS and guidance 303 on time?
Guidance, go.
DPS is go.
Any deltas to the gimbal power down?
No deltas flight.
Okay, secondary actuator check not required?
It is not required, sir.
Prop, you'll give me a dump time once you get a better handle on it.
Wilco flight.
And if you had any thoughts on jet deselects or anything for your time?
No, I will have enough forward where it'll be long enough.
All righty, good deal. High fluid thermal conditioning not required, Max?
That's correct, flight.
Flight Fido?
Fido.
Convoy, nav 8s, and radars are all green and ready to support at the Cape. And
okay.
We'd like to release Edwards and Northrop.
Okay, you have a go to release Edwards and Northrop. Tell them thanks for their support. We greatly appreciate it. And keep me statused on the KSC.
Will do.
Flight weather on the flight loop.
See, you got all the latest ops.
I do. Latest observation. Just got in from the Cape, and it is a go observation. Broken at 11,000, overcast at 20,000.
Okay, broken at 11, overcast 20, and the STA pilot reported that it's scattered at around 12 right now, and real beautiful view under that of the runway, and a really nice setup. So CJ, we'll pass that on to him after we hand down and give him the energy call here.
Go for command on my way.
Endeavor Houston, energy, ground track, and nav are go, touching down 2300 at 195.
Endeavor copies.
Ecom, did you see your 12K steps?
Buddy, Ecom, we got good rad flow after 12K steps.
All right, copy that.
Flight guidance.
Guidance.
Take GPS.
Endeavour, take GPS.
Copy, take GPS.
Endeavour Houston, latest report from Fergie and the STA is that it's widely scattered below 12,000 feet. It's a beautiful night to land in Florida.
Yeah, it sounds very beautiful, Houston. We're looking forward to seeing it.
Let's see, Fido, how are we looking approaching the HAC?
On energy as we approach, no change to winds or weather.
All right. GNC, any advisories?
No advisories. We did get a good rebuff light.
Copy. Max?
Nominal shoot.
Copy all.
Endeavour Houston, you are on energy approaching the HAC. No change to winds or weather. Go for nominal shoot deploy.
Copy on energy, the weather and nominal shoot deploy.
By GNC, the pilot is now flying.
Copy.
On at the 180.
Endeavour, on at the 180.
Got it. Copy on at the 180.
In flight, the commander is now flying.
Copy that.
Gear down and locked.
Copy gear.
Main gear touchdown. The landing gear is down and locked. Main gear touchdown. Pilot Terry Burt's deploying the drag chute. Nose gear touchdown. Endeavour rolling out on runway 15 at Kennedy Space Center, wrapping up a 5.7 million mile mission. Endeavour has completed its 24th mission and the 130th space shuttle mission. It was the 32nd to the International Space Station overall, Endeavour's 10th trip to the complex.
Your wheel stop, Endeavour. Welcome home. Congratulations to you and the crew on an outstanding mission. Installing the Tranquility Node and opening up the cupola's windows to the world.
Well, Houston, it's great to be home. It was a great adventure.
We copy, Zambo. There are no immediate post-landing deltas. We'll meet you on page 5-3 of the entry checklist.
Menger touchdown.
Copy.
Nose gear touchdown.
Ground speed enabled.
See immediate post landing deltas. Max?
None.
Eagle?
None.
Ecom?
None.
GNC?
None.
Prop?
None.
DPS?
None.
Inco?
None.
Booster?
None.
We made them on 5-3, Capcom. Great landing. Max, any concern with the burning plume?
None, flight.
Not enough crosswind to worry about the tail?
That's correct, flight.
Okay, folks, we're getting in the post landing here. Sing out when you see your steps. Or if you have deltas.
Houston Endeavour, wheel stop.
Roger, wheel stop, Endeavour. Welcome home. Congratulations to you and the crew on an outstanding mission. Installing the Tranquility Node and opening up the cupola's windows to the world.
Well, Houston, it's great to be home. It was a great adventure.
We copy, Zambo. There are no immediate post-landing deltas. We'll meet you on page 5-3 of the entry checklist.